Vom Alexander dem Großen wird berichtet, eines Tages wurde ihm gemeldet, dass einer seiner Soldaten aufgefallen ist durch unangemessenes Verhalten und schlechte Disziplin. Und so wurde er zu seinem Oberkommandierenden reingerufen. Wie ist dein Name? Fragte Alexander. Alexander war die Antwort. Darauf sollte der große Feldherr gesagt haben, entweder änderst du deinen Namen oder dein Verhalten. Ich denke, wir als Christen, wir tragen den Namen unseres Herrn. Was sehen die Leute, die mit uns Umgang haben, an Christus in unserem Leben? Das ist eine Frage. Ich habe mir ein paar Beispiele ausgesucht, die das so ein bisschen verdeutlichen. Einmal die Gemeinde in Antiochien, wo die Christen als erstes als solche bezeichnet wurden. Nun, die wurden nicht als Christen bezeichnet, weil dort neben Juden auch die Heiden waren, sondern weil ein Barnabas dahin gegangen ist und hat gemerkt, die Gemeinde ist sehr schlecht in der Lehre. Er holt den Paulus dazu und Paulus hat ein ganzes Jahr da gelehrt. Und daraufhin steht, und dann wurden die Christen dort zuerst als Christen bezeichnet. Das heißt, diese Christen, die haben diese Lehre, die Paulus dort rübergebracht hat, sehr ernst genommen und in ihrem Leben umgesetzt. Daraufhin hat ihre Umwelt sie als Christen bezeichnet. Ich bin jetzt über 30 Jahre quasi werkstätig im Arbeitsleben und ich habe ein paar Mal miterlebt, wie die ungläubigen Arbeitskollegen über die Menschen sprachen, die weder Christen waren oder angaben, Christen zu sein, und dann durch Lügen, durch übermäßiges Alkoholkonsum und sonst was sich darüber lustig gemacht haben. Und das wird richtig ausgeschmückt, noch und nöcher. Das Traurige dabei ist, dass der Name unseres Herrn, und das ist uns nicht bewusst, das ist das Wichtigste dabei, die wird einfach in den Dreck gezogen. Soll jetzt keine Werbung sein. Ich habe jetzt dieses hier schon vor 20 Jahren mal rausgefunden. Es gibt in NRW eine Verordnung, die aus dem preußischen Recht von 1827 übernommen wurde. Danach sind die Angehörigen der Mennonitengemeinden befreit von Eidschwören, egal ob vor Gericht oder sonst wo. Und ich habe mich daraufhin gefragt, die Gläubigen damals war die Wahrheit wahrscheinlich so heilig, dass die zu ihr standen, selbst wenn es zu ihrem Nachteil wurde. Sonst würden solche Gesetze keinen Sinn machen. Also wir hinterlassen immer eine Spur, ob positiv oder negativ, liegt es an uns. Und damit dieses Zeugnis, dieses Leben mit Jesus klappt, wird uns Jesus auch in diesem Text in Philipper 2 vorgestellt. Diese Gemeinde in Philippi war die erste, die Paulus in Europa gegründet hat. Und diese Gemeinde, die hatte auch viele positive Seiten. Ich lese den Vers 1 nochmal durch. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, irgendeinen Trost der Liebe, irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen. Ermunterung in Christus. Die ersten Gemeinden wurden oft verfolgt und hatten Schwierigkeiten. Und die Christen haben sich gegenseitig ermutigt, trotz der Schwierigkeiten auf Jesus zu schauen und den Glauben zu leben. Trost der Liebe. Nun, wenn man Verfolgung und sogar Widerstand erlebt, es könnte schon passieren, dass einer versagt, dass einer niedergeschlagen ist. Und da konnte man in die Gemeinde zurückgehen oder wurde man von Geschwistern getröstet, in Liebe wieder aufgerichtet, um den Glauben wieder zu leben. Gemeinschaft des Geistes, dass man über geistliche Dinge, über den Glauben wahrscheinlich nicht nur in der Versammlung gesprochen hat, sondern auch im Privaten, wie diese Lehre quasi in der Praxis umgesetzt werden kann. Das war den Gläubigen damals sehr wichtig. Herzliches Mitleid und Erbarmen. Man hat sich gegenseitig geholfen, herzliche Fürsorge betrieben, dass man sich in geistlichen, auch in praktischen Dingen irgendwo ausgeholfen hat. Wir sehen, das ist, ich sage mal, keine liberale Gemeinde gewesen. Die haben die Lehre schon sehr ernst genommen und es gab auch positive Entwicklungen. Was denn aber durchaus fehlte, war die Einheit. Und darauf geht Paulus jetzt darauf ein. In Versen 2 bis 4 spricht er, dass sie dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Rumsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Dieselbe Gesinnung heißt so viel, oder heißt es nicht, dass man gleich denkt, aber es heißt, dass unser Denken, unser Handeln, unser Agieren und Reagieren von Christus bestimmt wird. Einmütig, dass man gemeinsam auf ein Ziel hinarbeitet, damals die Philipper vielleicht, dass sie Christus in der Umgebung bekannt machen. Eines Sinnes, dass man dieses gemeinsame Arbeiten auf ein Ziel hin genauso von Christus bestimmen lässt. Und dann kommt Paulus zum Kern dieser ganzen Sache. Was war das Problem bei den Philippern? Nichts aus Eigennutz oder eitler Rumsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Eigennutz und Rumsucht. Eigennutz kann man auch mit Streitsucht übersetzen. Und wenn es mir geht wirklich um meine eigenen Pläne, meine Ideen, meine Konzepte, mein Ansehen in Vordergrund zu stellen, dann muss ich kämpfen. Dann bin ich auch bereit zu streiten, weil es um mich geht. Und darum sagt Paulus, legt das alles ab. Aber es soll nicht ein Vakuum bleiben, sonst wären wir alle rückfällig, wenn wir einfach die Sachen ablegen und es ist nichts drin, sondern wir sollen Demut anlegen. Und Jesus ist natürlich das beste Beispiel für Demut. Ich dachte jetzt an Mose, ein Führer von einem Millionenvolk, wird im 4. Mose 12 als der demütigste Mann auf der Erde bezeichnet. Nun, der hatte Vollmacht von Gott bekommen. Der hatte Autorität gehabt. Der hat viele Probleme zu lösen. Der hatte Beschuldigung, persönliche Beschuldigung gegen sich anhören müssen. Der hat sehr viele Schwierigkeiten mit diesem Volk gehabt, was Mose aber ausgezeichnet hat. Der hat nicht selbst gehandelt. Der ist mit seinen Anliegen zu Gott gekommen. Auch wenn da schwere Strafen waren und viele Menschen sterben mussten, Gott war derjenige, der vorgab, was passiert, nicht er. Er hat da nicht selbsthändig gehandelt. Und glaube, das macht auch einen demütigen Menschen aus. Dann muss ich nicht mehr meine Pläne durchsetzen im Streit. Muss ich nicht das letzte Wort haben, ich muss auch nicht in der ersten Reihe stehen, ja, weil mir mein Ansehen so wichtig ist. Ich gehe damit zu Gott und ich lasse, vielleicht wie Reinhard eben sagte, so ein bisschen naiv, Gott wirken. Gott, wenn es dein Wille ist, du setzt deine Interessen durch. Ich muss das nicht machen. Die andere Sache, ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Finde ich sehr, sehr schön ausgedrückt. Nicht nur auf das Seine. Auf das Unsere haben wir immer ein Auge drauf, immer. Das muss man auch nicht zweimal sagen. Wenn es um unseren Nächsten geht, um Gott geht, das muss man uns schon darauf hinweisen. Und Paulus sagt, das auf das Seine gucken, das habt ihr sowieso. Aber versucht doch zu schauen, was nicht euch gut tut, sondern eurem Nächsten. Versucht nicht eure eigenen Interessen durchzusetzen, sondern schaut mal, was den anderen interessieren würde. Das macht doch dieses gemeinsame Leben aus. Und dann als Krönung in Versen 5 bis 8 wird Jesus dargestellt mit seiner Gesinnung. Wie war er? Unser Vorbild. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie der Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, Ja, zum Tod am Kreuz. Und diese Gesinnung sollten wir uns anlegen. Wie wird uns Jesus hier beschrieben? Es wird erstmal ein Bild gebraucht eines Räubers. Der hat irgendwas gestohlen und gibt es nicht wieder her, nicht freiwillig, weil er das zu seinem Vorteil nutzen möchte. Christus hat diese Stellung bei Gott, die Gestalt Gottes, nicht gestohlen, auch nicht erworben, hatte die schon immer inne gehabt. Und er gab diese Stellung her. Warum? Weil er uns so lieb hatte. Er hat sich erniedrigt, er hat sich zum Knecht gemacht. Und er hat diese 33 Jahre hier auf Erde durchgehalten, ohne Sünde. Ich weiß nicht, ob wir uns das richtig vorstellen können. Wir müssen uns vorstellen, er war in der Herrlichkeit, in Heiligkeit bei Gott. Da gab es keine einzige Sünde. Und dann taucht er hier auf in einer Gesellschaft voller schmutziger Gedanken, voller Beschimpfung, voller Verachtung, voller Hass, Gemeinheiten und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass er sich wohlgefühlt hatte. Aber er hat diese 33 Jahre durchgestanden und in der Bibel steht, ohne Sünde. Er hat diese Wesensmerkmale nicht mal angenommen, hat sich nicht mal ankratzen lassen. Und er hat, um uns zu erretten, aus Liebe zu uns, diese 33 Jahre durchgehalten. Und die Frage ist an uns, wie viel halten wir aus, um unserem Nächsten zu dienen? Die zweite Sache ist genauso wichtig. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Also Gehorsam ist heute ja Fremdwort. Es gibt nicht, so gut wie nicht. Aber bei Jesus, ich denke da an viele Gespräche mit Pharisäern. Er betonte immer wieder, das, was ich sage, es sage nicht ich, sondern der Vater sagt das. Das sind die Worte vom Vater. Und das, was ich tue, das mache ich nicht aus mir heraus, sondern das ist der Vater, der das wirkt. Er hat nie seinen Willen getan. Auch im Garten Gethsemane, wenn wir an Gebet denken, sagt er nicht mein Wille, sondern dein geschehe. Ich glaube nicht, dass er wirklich Lust hatte, diesen ganzen Kelch, unseren ganzen Dreck auf sich zu nehmen. Hat er nicht. Und doch sagt er, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und die Frage ist, wenn Jesus es nicht zu viel war, sich so zu erniedrigen, und im Grunde genommen hat er dadurch uns höher gehalten als sich selbst. Es war ihm wichtiger für uns auf diese Erde zu kommen, als in der Herrlichkeit beim Vater zu bleiben, wo es viel besser war, viel schöner war als hier. Und wenn es ihm nicht zu viel war, sich seinem eigenen Willen zu sterben, um den Willen des Vaters durchzusetzen, dann müssen wir uns doch fragen, was ist Kriterium für unsere Liebe zu Jesus? Ich glaube, wir haben jetzt schöne Lieder gesungen, aber wenn ich singe, ich liebe Jesus, so sagt das noch nichts aus über meine wirkliche Liebe zu Jesus. Die Liebe zu Jesus wird daran wichtig, wie diese Merkmale, die Jesus hier uns vorgelebt hat, in meinem Alltag sichtbar werden, wenn ich mit Schwierigkeiten konfrontiert bin. Wenn einer mich wie ein Löwe anbrüllt, wie Daniel das sagte, dann wird das sichtbar, ob ich wirklich Jesus liebe und das lebe, was er mir vorgelebt hat. Ob das wahr ist, was ich sage, wenn ich jedem erzähle, dass Jesus mein Vorbild ist, das wird erst in der Praxis sichtbar. In Versen dahinter steht, Versen 9 bis 11, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, über jeden Namen, der über jeden Namen ist, damit im Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Warum hat Gott ihn erhoben? Weil er seinen Willen durchgesetzt hat, weil er sich selbst erniedrigt hat und weil er am Ende dieses Werk vollbracht hat, wurde hinterher erhöht. Und das gilt gewissermaßen auch für uns. Wir, die wir Christen sind, wir hoffen, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Wir haben diese lebendige Hoffnung, Gott hat uns das versprochen. Aber das heißt, dass wir auch diese Erniedrigung, dieses Leben auf dieser Erde für ihn leben sollen. Das ist erniedrigend. Das ist ein Kampf. Es ist nicht einfach zu sagen, Jesus, mein Nächster steht über mir, den halte ich höher als mich selbst. Dass ich meinem Willen sterbe, also wer diesen Kampf schon mal gekämpft hat, ob ich jetzt meinen eigenen Willen durchsetze oder ob ich Gott gehorsam bin, obwohl ich vielleicht keine Lust dazu habe, du weißt, was das bedeutet. Das ist nicht einfach, aber zu diesem Kampf sind wir aufgerufen und Jesus hat diesen Kampf gekämpft und auch gewonnen. Und deswegen ist er uns hier auch als Vorbild dargestellt worden. Nun, wie sieht das denn mit Anwendung aus? Das steht in Versen 12 und 13. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Also Philipper werden ja erwähnt, dass die bereit waren, Gott oder Paulus zu gehorchen. Ich lese jetzt mal diesen Vers ohne Zwischensatz. Daher, meine Geliebten, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Daher, meine Geliebten, weil Christus uns als Vorbild dargestellt wurde, übernimmt das in euer Leben. Übernimmt das euer Leben, Philipper, und ihr werdet, wenn ihr so lebt, eure Probleme mit Einigkeit lösen. Das Ganze gilt aber auch uns. Wenn mein Leben hier gelingen sollte, sollte er dieses Vorbild auf mein Leben übertragen und das Leben. Anschließend steht es, bewirkt euer Heil. Es hört sich so ein bisschen, dass ich irgendwie selber was schaffen soll, dass ich irgendwie was verdienen sollte. Ist aber nicht mit gemeint. Es ist tatsächlich gemeint, dass ich diesen Kampf kämpfe. Diesen Kampf, Christi Willen in meinem Leben in die Tat umzusetzen. Dass ich kämpfe für meinen eigenen Willen zu sterben. Es ist nicht immer einfach. Ich habe ja so ein paar Beispiele, wenn junge Leute, die wollen oft studieren. Und wenn man Jesus danach fragt und Jesus auf einmal Nein sagt, ich möchte dich ganz woanders haben, was passiert dann? Es ist schwierig, dazu Ja zu sagen. Aber am Ende muss man doch konstatieren, das ist noch immer das Beste, weil Jesus schon weiter sieht. Was in deinem Leben hinterher passiert, das wissen wir, das können wir gar nicht sagen. Wenn ich von der Arbeit komme, vielleicht müde, vielleicht habe ich meine eigenen Projekte, muss irgendwas tun, und dann ruft jemand an und sagt, ja, irgendwie bräuchte ich Hilfe und was auch immer. Frage ich da Jesus, was jetzt wichtiger ist? Kann sein, dass mein Projekt noch immer Priorität hat. Kann sein aber, dass er mich dann zu derjenigen Person beordert, wozu ich vielleicht überhaupt keine Lust habe, nach der Arbeit noch hinzufahren. Frage ich Jesus, was wichtig und was richtig wäre. Das ist ein Kampf. Zu diesem Kampf sind wir aufgerufen. Anschließend steht mit Furcht und Zittern, also Gottesfurcht. Auch heute schon fast ein Fremdwort. Aber Gottesfurcht hat tatsächlich auch etwas mit Angst zu tun, mit gesunder Angst. Nicht mit der Angst vor Gott oder vor Christus. Nein, aber mit der Angst, die ich habe, dass ich durch mein Leben Christi Namen in den Dreck ziehe. Davor hat ein gottesfürchtiger Mensch wirklich Angst. Und ich denke, das soll uns einfach wichtig werden. Christus ist uns als Vorbild dargestellt worden. Wir sollen darum kämpfen, dieses Vorbild in unserem Leben umzusetzen, mit Gottesfurcht, Angst zu haben, gegen Christus zu leben. Das schaffen wir aber aus uns heraus nicht. Und deswegen kommt im Vers 13 wieder Gott ins Spiel. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Oder andere übersetzen, das Wollen und das Vollbringen. Oder das Wollen und das Wirken über euren guten Willen hinaus. Gott ist es, der wirkt. Nun, es passiert nicht, wenn ich mich auf dem Sofa lege und warte dann auf irgendeine Erscheinung oder dass ich dann auf einmal voller Gefühle bin, dass ich für Jesus jetzt leben möchte. Das passiert wahrscheinlich nicht. Übrigens, in der Bibel werden die meisten Menschen irgendwo berufen aus dem Dienst heraus. Wo sie Gott dienen, da werden die meistens auch herausgerufen zu einer bestimmten Aufgabe, zu einem bestimmten Dienst. Ich dachte, ich würde das am besten erklären anhand einer Begebenheit aus meinem Leben. Das ist schon etwa 15 Jahre her wahrscheinlich. Ich weiß, ich hatte Spätschicht und wir hatten einen stressigen Tag. Wir hatten viel Arbeit, waren unterbesetzt und zu guter Letzt, kurz vorm Feierabend, sollte ich noch runterfahren und einen Stapler da unten anschließen. Da waren mehrere Fahrstühle kaputt. Auf jeden Fall war das schon sehr knapp, bis ich da unten irgendwie ankam. Und ich donnerte mit meinem Stapler an ganzen Maschinen vorbei. Und einer der Kollegen sagte irgendwas, ich sollte vorsichtiger sein. Ich weiß nicht mehr, was ich da gesagt habe, aber das war auf jeden Fall nichts Nettes. Und Gott sprach zu mir. Gott sprach zu mir, geh und klär das mit diesem Kollegen. Ich kenne bis heute nicht seinen Namen. Er arbeitet in einer anderen Abteilung und wir hatten damals auch ein ganz anderes Schichtsystem gehabt. Wir haben uns wirklich nur sporadisch gesehen. Und ich habe einige Tage zu kämpfen gehabt, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, wenn ich die Sache nicht aus der Welt schaffe, kann ich den Frieden mit Gott nicht haben. Und das war mir schon wichtig. Und als ich Ja zu Gott gesagt habe, wollte ich auch diese Sache tatsächlich aus der Welt schaffen. Und dann habe ich ihm diese ganzen Anliegen vorgebracht und ihm alles erklärt und er sollte mir eine Gelegenheit dazu schenken. Und das war, ich weiß nicht mehr, das war am nächsten Tag oder Tag darauf, komme ich zur Arbeit, steige aus dem Auto aus, der Kollege geht 15 Meter von mir her, ich gleich zu ihm und habe mich in aller Form entschuldigt und die Sache aus der Welt geschaffen. Nun, genauso funktioniert das. Ob ich jetzt irgendeine Sache mit jemand klären muss, ob ich vielleicht irgendeinen Dienst aufnehmen sollte, ob ich vielleicht jemand helfen sollte, ist immer derselbe Prinzip. Gott spricht entweder durch die Bibel oder sonst durch eine leise Stimme zu uns, wir sollten das tun. Er wartet aber auf unser Ja zu seinem Willen. Und wenn wir bereit sind, diese Entscheidung zu treffen und sagen, ja, vielleicht habe ich keine Lust, vielleicht habe ich sonstige Ausreden, aber ich sage ja, weil ich weiß, am Ende werde ich derjenige sein, der am meisten gesegnet bin. Aus dieser Situation heraus war ich derjenige, der am meisten gesegnet war. Ich hatte wieder Frieden mit Gott, ich wurde frei. Ich konnte jedem Kollegen wieder in die Augen schauen. Ich bin derjenige, der am meisten davon hatte. Und wenn wir dann Ja zu Gott gesagt haben, dann dürfen wir ihm die ganze Sache auch anvertrauen, weil das sein Wille ist. Und dann wird uns helfen, ob das im Dienst ist, ob das irgendwie helfen ist, ob er die Sache zu klären ist. Er wird uns dabei helfen. Da können wir voll auf ihn setzen. Und das ist es, was hier mit gemeint ist. Er schenkt uns das Wollen und das Vollbringen. Aber er nimmt uns unsere Entscheidung nicht ab. Und dann hat er mir auch nicht abgenommen, dass ich selber dahin gehen sollte und mich selber entschuldigen. Das hat er nicht abgenommen. Aber ich konnte auf ihn setzen. Das ist das, was einen so ruhig und zuversichtlich macht. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Entscheidung, die wir im Leben zu treffen haben. Wie wir unseren Jesus in unserem Leben ehren. Dass es uns wichtig ist, so wie wir leben, so geben wir auch ein Bild von unserem Herrn ab. Und das ist nicht egal, wie wir leben, ob wir Gott gehorsam sind, oder ob wir nicht gehorsam sind. Und ich denke, diese Frage, die dürfen wir uns immer wieder stellen. Bin ich bereit, zu Jesu Willen Ja zu sagen und meinem eigenen zu sterben? Bin ich bereit, tatsächlich Menschen in meiner Umgebung höher zu achten als ich selbst? Lebe ich mein Vorbild? Diese Frage, die kannst du für dich nur selbst beantworten. Und ich wünsche dir Gottes Segen im Nachdenken über diese Frage. Amen.